Ich lese jetzt mal ein Stück unter der Überschrift Die Dramaturgie der Bündnisgenossen. Über die ersten Kontakte Pfeifers zur SPD war ein Zweierbündnis zustande gekommen, das zum gemeinsamen Ziel die politische Vernichtung des regulär kaum besiegbaren Ministerpräsidenten Barschel hatte. Dieses Ziel verfolgte Pfeifer, gelenkt von einer für alle anderen unsichtbaren Regie, zunächst allein. Er sammelte Indizien, weihte Zeugen ein und legte Spuren, die sich später zu einem Bild zusammenfügen ließen, die einem Beweis für die Anstiftung durch Barschel gleichkommen sollten. Dass diese von ihm lediglich behauptete Anstiftung von der SPD-Seite zunächst auch geglaubt wurde, war eine notwendige Voraussetzung für deren Beteiligung am Bündnis mit Pfeifer. Ein subversiv gegen sie agierender Solist Pfeifer wäre nicht mehr als ein Ärgernis für Engholm und seine SPD gewesen. Ein Pfeifer aber, der die maßgebliche Beteiligung seines Regierungschefs offenbarte, der war hingegen kaum in Gold aufzuwiegen. Ihm konnte man getrost auch die Untaten gegen Engholm nachsehen. Ja, man ermunterte ihn sogar, also die SPD ermunterte ihn, mit gebremstem Schaum fortzufahren. In der Erwartung, das Schuldkonto Barschels weiter zu belasten, wollte man sich gern noch ein bisschen triezen lassen. Die Opferrolle ist bekanntlich eine sehr kleidsame. Ja, und die Rechnung derer, die diese... Man darf es ja Verschwörung nennen, es ist eine Verschwörung, die diese Verschwörung veranstaltet haben, diese Rechnung ging vollkommen auf. Engholm wurde ja dann auch Ministerpräsident und er galt als der ganz große Saubermann in der Partei, bis rauskam, dass seine Partei eben diesen Schmuddeljournalisten Pfeifer finanziert hat. Eine kleine weitere Probe. Das Zweierbündnis aus Pfeifer und der SPD wurde erweitert. Und erst mit Einbindung des Spiegel in den bisherigen konspirativen Zweibund erreichten SPD und Pfeifer ihr wichtigstes Etappenziel. Der damalige Chefredakteur des Nachrichtenmagazins, Erich Böhme, der mochte es als glückliche Fügung betrachten, dass ihm Nilius und Engholm, Nilius war der Pressechef und enge Freund von Engholm, die Geschichte über die angeblichen Machenschaften aus der Staatskanzlei auf dem Tablett servierten und anschließend auch noch den Informanten und Kronzeugen in Person. Zitat, die Sozis haben uns Pfeifer frei Haus geliefert, wie Böhme später Bild am Sonntag erzählte. Zur Rolle des Spiegel im nunmehrigen Dreibund ist zugunsten der Blattmacher anzunehmen, dass sie ähnlich der SPD bei ihrem Erstkontakt mit Pfeifer anfangs wohl auch an die Version glaubten, Pfeifer sei nur der Ausführende und Barschel der Urheber der Intrigen gewesen. Will man aber die in der Hamburger Redaktion versammelte journalistische Intelligenz nicht beleidigen, dann ist definitiv auszuschließen, dass diese Fehleinschätzung in ihren Reihen lange Bestand haben konnte. Allerdings hat der Spiegel viele Jahre lang verbissen an der These festgehalten, die er sich nach Pfeifers Einflüsterungen im September 1987 zu eigen gemacht hatte, um den Preis der Glaubwürdigkeit, aber doch auch sehr zum eigenen geschäftlichen Vorteil. Man muss sich mal vor Augen führen, dass der Spiegel zu keiner einzigen Person der Zeitgeschichte oder der Geschichte insgesamt je so viele Titelgeschichten geschrieben hat, wie zur Person von Uwe Barschel. Das heißt, das tut ein Blatt ja nur, wenn es auflagenträchtig ist, wenn es zusätzliche Auflage verspricht, und im Gefolge eben auch zusätzliches Anzeigengeschäft, wenn es sich für das Blatt also rechnet. Ich mache wieder einen kleinen Sprung und lese nochmal ein Stück. Lügen und Lügen lassen, habe ich das überschrieben. Um die Wahl zu gewinnen, bediente sich die SPD nur allzu gern der sprudelnden Informationsquelle namens Pfeiffer. Die Partei war aber zugleich bemüht, ihre Verbindung nicht ruchbar werden zu lassen. Denn nur ein scheinbar unabhängig von der SPD agierender Pfeiffer konnte den gegnerischen Ministerpräsidenten wirksam belasten. Er erkanntermaßen von den Sozialdemokraten zum Instrument gemacht, würde er zum enttarnten Agenten, der damit als verbrannt gelten musste. Und viel schlimmer noch, er wurde zur gefährlichen Belastung. Für jeden sichtbar hätte der Medienreferent Pfeiffer seine Aufgabe in der Staatskanzlei nur zum Schein versehen, um in Wahrheit den Ministerpräsidenten zu schaden und dem Oppositionskandidaten zu nützen. Die Enttarnung Pfeiffers als Wahlhelfer der SPD konnte von Engholm und seinen Leuten nicht komplett verhindert werden. Die Staatsanwälte um Oswald Kleiner, damals 1987, die deckten ganz frühe Kontakte auf, die die SPD zu Pfeiffer unterhielt. Sie durften allerdings dann sehr bald ihrer Arbeit nicht nachgehen. Die Ermittler wurden zurückgepfiffen, die Ermittlungen mussten eingestellt werden. Es sollte dabei bleiben, dass Barschel der Auftraggeber war und Pfeiffer nur das ausführende Organ. Engholm war das Lieblingskind der Medien, das darf man ohne Übertreibung sagen. Dem Spiegel beispielsweise passten alle Konservativen ohnehin nicht besonders ins Konzept und ein Sozialdemokrat wie Engholm war eigentlich ihr Traum. Also der Spiegel hat gerne Engholm zum Wahlsieg verholfen. Und noch lange darauf, auch als langsam herauskam, dass die SPD Pfeiffer sogar bezahlt hatte, log Engholm kräftig weiter. Ein enger Wegbegleiter von Engholm war Norbert Gansel. Norbert Gansel, der es gut mit dem politischen Weggefährten meinte. Er suchte Engholm wenigstens davon abzubringen, die alten Lügen in Interviews und Vorträgen immer aufs Neue zu wiederholen. Vergebliche Liebesmühe, wie Gansel feststellen musste. Bei den Fernsehberichten über Engholms neuerlichen Auftritt drehte sich mir der Magen um, so der Zeuge Gansel vor dem Schubladenausschuss, das war der zweite parlamentarische Ausschuss. Und ein weiterer Auszug. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die mediale Diffamierung, als Barschel 5 Tage nach der Wahl entgegen dem Rat seines Anwalts offensiv in die Öffentlichkeit ging. Das Landeshaus in Kiel verzeichnete am 18. September 1987 einen nie gesehenen Andrang von Presse, Rundfunk und Fernsehen. Von mehreren Sendern wurde die Konferenz zeitgleich übertragen. 4 Stunden lang nahm Barschel zu allen Vorwürfen, die ihm im Rahmen der Kieler Vorgänge gemacht worden war, Stellung. Er versicherte, dass sein Zeitangestellter niemals sein persönlicher Berater war und keinerlei Sonderaufträge auszuführen hatte. Von Pfeiffers Machenschaften, und das war der Kern seiner Aussagen bei dieser sogenannten Ehrenwortkonferenz, die viele von Ihnen bestimmt noch irgendwo im Hinterkopf haben. Der Kern der Aussage war, dass er erstens nicht der Auftraggeber dieses Schmuddeljournalisten Pfeiffer war und zweitens von dessen Machenschaften erst aus dem Spiegel erfahren hat. Und diese Aussage hat Barschel mit seinem Ehrenwort bekräftigt. Ich zitiere gerade mal, was Barschel damals sagte. Und so gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holstein und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen. Das waren die Worte, die er sagte. Und von denen wird heute noch behauptet, Das Ehrenwort sei gebrochen worden, er hätte also gelogen. Und das ist nun ein Gipfel der Diffamierung. Denn nachweislich, sogar nachgewiesen im zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, trifft das zu, was Barschel hier gesagt hat und was er mit seinem Ehrenwort bekräftigt hat. Auch Barschel hat nicht immer in allen Punkten die Wahrheit gesagt. Nein, er hat definitiv sich auch eine Lüge zu Schulden kommen lassen, als er mit diesen Vorwürfen, die für ihn aus heiterem Himmel kamen, geradezu bombardiert worden ist, hat er ein Telefongespräch verschwiegen, das er sehr wohl geführt hat. Eine Lüge. Neben den Gebäuden von Lügen, die Engholm in die Gegend, in die Landschaft gestellt hat, war es eine Lüge. Eine Lüge. Aber nicht zu vergleichen mit dem anhaltenden Lügenprogramm seines Gegenkandidaten. Ich habe nun eine ganze Reihe von Kapiteln überschlagen. Ich habe kein Wort gesagt über Barschels Karriere. Dazu nur so viel. Barschel ist geradezu ein Wunderkind der Politik gewesen. Er war immer, was immer er gemacht hat, der Jüngste. Er war Schulsprecher, er war Fraktionsgeschäftsführer im zarten Alter von 24 Jahren. Er ist der jüngste Minister gewesen. Und er war der mit Abstand jüngste Ministerpräsident, den es in irgendeinem deutschen Bundesland je gegeben hat. Mit 38 Jahren wurde er Ministerpräsident. Ich habe auch nichts gesagt über ein denkwürdiges Ereignis vor der Wahl, nämlich einen Flugzeugabsturz. In Lübeck-Blankensee fiel die Maschine vom Himmel mit Barschel, die aus Bonn kommt. Dort hatte Barschel mit Kohl verhandelt. Das Flugzeugunglück forderte 3 Todesopfer, die beiden Piloten starben und der Personenschützer Barschel selber kam wie durch ein Wunder schwer verletzt mit dem Leben davon. Nun, dieser Flugzeugabsturz wurde lange Zeit behandelt wie ein Unfall. Und denkwürdigerweise, was bei jedem Unfall geschehen muss, auch ein Unfall muss natürlich untersucht werden. Er muss auch staatsanwaltlich untersucht werden und von Kriminalisten untersucht werden. Bei diesem Absturz in Lübeck-Blankensee am 31. Mai 1987 sind nicht einmal die Augenzeugen befragt worden. Weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft. Dabei gab es eine Reihe von Merkwürdigkeiten bei diesem Unfall. Der Pilot hieß Michael Heise und er hat im Übrigen sehr häufig auch Rudolf Augstein geflogen, galt als ein vorzüglicher Pilot. Die Co-Pilotin neben ihm übrigens auch, eine ganz hervorragende, erfahrene Pilotin. Der Absturz ist überhaupt nur eingetreten, weil in die Anflugschneise ein Mast ragte, der vorher da nicht war. Michael Heise kannte den Flugplatz sehr gut. Seine letzten Worte waren dramatisch: dim the lights, dim the lights. Er wurde geblendet. Und er hat diesen Mast nicht gesehen, die Tragfläche hat den Mast berührt und daraufhin taumelte das Flugzeug zu Boden. Barschel trug also schwere Verletzungen davon und hatte dann, es war ja eigentlich Wahlkampfzeit, nur noch ganz wenig Zeit, in diesen Wahlkampf einzugreifen. Das tat er dann nach 8 Wochen Krankenhausaufenthalt auf Krücken und musste sich dann allerdings die schwersten Beleidigungen vom Radio aus der Presse anhören, alle möglichen Verdächtigungen, die da geraunt worden sind. Er hätte vielleicht sogar den Absturz verschuldet und Unsinnigkeiten mehr, die alle ein Ziel hatten, ihn als Person im Ruf oder im Leben zu gefährden oder auch zu töten. Ich habe auch nichts gesagt über die verbotenen Waffengeschäfte, die ja in diesem Zusammenhang immer eine große Rolle spielten. Da gab es einmal sehr konkret ein U-Boot-Geschäft mit Südafrika. Die Lieferung von U-Booten aus Schleswig-Holstein von der Werft HDW an das damalige Apartheid-Regime in Südafrika, ganz strikt verboten, mit einem UN-Embargo belegt. Dieses U-Boot-Geschäft, von dem hat Marshall nur durch Zufall, durch einen Journalisten erfahren, und er hat seine Empörung über dieses illegale Geschäft Luft gemacht im Landtag von Schleswig-Holstein. Das hindert übrigens heute den Stern nicht zu behaupten, Barschel hätte dieses U-Boot-Geschäft initiiert und als Drahtzieher betrieben. Ich habe auch nichts gesagt über die Geheimdienste in Deutschland bisher. Man nennt sie deutsche Geheimdienste. Und ich habe eben schon mal so beiläufig gesagt, immer wenn mehr als 20 Menschen versammelt sind, dann muss man eigentlich damit rechnen, dass aus dieser Firma jemand dabei ist. Man nennt sie deutsche Geheimdienste. In Wahrheit sind sie die Befehlsempfänger internationaler Geheimdienste, vor allem des Mossad und der CIA. Ein finsteres Kapitel, weil die sozusagen im rechtslosen, im rechtsfreien Raum agieren. Was die tun, kann von den Staatsanwaltschaften nicht verfolgt werden. Den Staatsanwälten wird die rote Kelle vorgehalten, und zwar von der Politik, wenn sie in solchen Fragen ermitteln wollen. Ach, da fällt mir ein, wir wissen ja alle, das wird ja auch immer wieder gerne in die Öffentlichkeit getragen, dass die Aufklärungsrate beim Mord oder Quote sehr hoch ist. Man spricht von 95% oder 98%. Die restlichen Prozente sind mit ganz großer Wahrscheinlichkeit Morde, die nicht auf das Konto eines Kriminellen, eines Mörders gehen, sondern auf das Konto von sogenannten Diensten. Man muss sich vorstellen, das sind Beamtete, also das sind Beamte, nicht? Das sind ja Behörden. Ja, nach diesem kleinen Exkurs suche ich jetzt die nächste passende Stelle und vom Ehrenwort habe ich erzählt. Ich mache jetzt einen großen Sprung und lese jetzt nochmal ein Stück. Die Unmündigkeit der deutschen Geheimdienste, der sogenannten deutschen Geheimdienste, und ihre fortwährende Demütigung als Handlanger und Sündenbock der prädominanten Sieger des Zweiten Weltkriegs, die sind für sich genommen schon ein unglaubliches Phänomen. Schlimmer noch ist, dass die Bevölkerung über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse bewusst im Unklaren gehalten wird. Es darf darüber gestritten werden, ob die Fixierung auf das Feindbild im Osten während des Kalten Krieges nicht in ähnlicher Weise westdeutschen Interessen wie angloamerikanischem Interesse entsprochen hat. Als aber der Feind mit dem Fall der Berliner Mauer und des gesamten Eisernen Vorhangs plötzlich verloren ging, da war es schon mehr als auffällig, wie stark die USA immer noch die Agenda bestimmten. Der Verfassungsschutz schien auf dem Absatz kehrt zu machen, um nun seine ganze Tatkraft in die Verfolgung rechtsradikaler Umtriebe zu legen. Allerdings schwiegen die Verfassungsschützer immer da betreten, wo sich zeigte, dass die Gefahr von rechts, wie massiv in den neuen Bundesländern geschehen, mit Propagandamaterialien aus den Vereinigten Staaten angeheizt wurde. Dort nämlich sind die Beweisstücke, die deutschen Ausländerhass und virulenten Antisemitismus belegen sollen, fast alle gedruckt worden. Made in USA. Ja, vielleicht noch ein Stück weiter. Das Amt, das die Verfassung schützen sollte, ist beim Verfolgen fremder Interessen nicht selten selbst zur Bedrohung der Verfassung geworden. Der Einsatz von sogenannten V-Männern, der mag zur Ausspähung gewisser Szenekreise nicht in allen Fällen vermeidbar sein. Aber die vom Verfassungsschutz geübte Praxis ist auch bei großzügiger Auslegung mit den Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaates, der die Bundesrepublik doch bleiben will, auf Dauer nicht vereinbar. Die hunderte zählenden V-Leute in der Behörde haben in vielen Fällen ihres Einsatzes die Gefahr oft erst selbst geschaffen, die sie angeblich bekämpfen sollen. Nicht bloß ausnahmsweise waren es eben diese V-Leute, die in den Führungszirkeln aller möglichen unbedeutenden Gruppierungen zu Gewalttaten aufriefen, die damit erst Schlagzeilen machten. Die Absicht war im spektakulärsten Fall der glatte Betrug am Verfassungsorgan in Karlsruhe. Mit Falschaussagen und mit von V-Leuten des Verfassungsschutzes verübten Gewalttaten sollte das Bundesverfassungsgericht, wie wir uns erinnern, zu einem Verbotsurteil der NPD gebracht werden. Das oberste deutsche Gericht entschied sich dafür, das Urteil über diese umstrittene Partei lieber weiter den Wählern zu überlassen. Das tun die ja nicht im eigenen Interesse, sondern sie tun es überwiegend im Interesse derer, die ihnen die Befehle dazu geben. Jetzt springen wir auch in der Chronologie ein Stückchen. Barschel lebte noch. Er war mit seiner Frau nach den turbulenten Ereignissen, die in Kiel sich abgespielt hatten, zunächst mal in einen kurzen Urlaub nach Gran Canaria geflogen, um Abstand zu gewinnen. Er wollte außerdem auch ein Buch schreiben und er war entschlossen, nach diesem Urlaub auch für die Wiederherstellung seiner Ehre zu kämpfen. Das heißt, für die Wahrheit zu kämpfen. Wie wir wissen, es gab in diesem kurzen Urlaub, im Grunde hat der Urlaub nur einen einzigen Tag gedauert, überschlugen sich in Schleswig-Holstein die Ereignisse. Es tauchten neue Vorwürfe gegen Barschel auf und er entschloss sich, auch auf Anraten seines Anwalts, zurückzukehren, den Urlaub zu unterbrechen, um die Dinge zurechtzurücken und um so viel er konnte zur Wahrheitsfindung beizutragen. Er wollte aussagen vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und das heißt, er wollte auch auspacken. Er wusste nämlich sehr vieles über die Verbindungen, die zwischen der SPD und dem Journalisten namens Pfeiffer schon früh bestanden hat. Und er hatte vor, von Gran Canaria aus über Madrid zurückzufliegen, und zwar mit Zwischenlandung in Madrid, am selben Tag weiter nach Hamburg. Er hat dann seine Pläne geändert, nachdem ihn ein Anruf erreicht hat in Gran Canaria. Ein Anruf von einem Unbekannten, dessen Falschnamen nur aktenkundig ist, nämlich Roloff. Und dieser Roloff, Robert Roloff, wie wir ihn jetzt eben auch nennen, Barschel wusste übrigens, dass es ein Falschname ist, der hat ihn überredet, über Genf zu fliegen, über die Schweiz zu fliegen. Dort nämlich wollte ihm dieser Roloff ein Dokument in die Hand geben, ein fotografisches Dokument, das beweiskräftig war und eindeutig belegen würde, dass der Journalist namens Pfeiffer mit der Gegenseite zusammengearbeitet hat. Dieses Versprechen hat Barschel dazu veranlasst, über Genf zurückzufliegen. Er ging dann in ein Hotel, das er nie vorher gesehen hatte. Und dieses Hotel ist das berühmte Beau Rivage, in dem vor dem übrigens auch die Kaiserin Sissi 1899 gestorben war.
Geht denn da noch in ein Hotel?
Geht da noch in die Leute? Wie gesagt, er kannte das Hotel überhaupt nicht und er ging in dieses Hotel, das im Übrigen ein Lieblingstreff verschiedener Geheimdienste war, was er natürlich auch nicht wissen konnte. Dieses Hotel war im Übrigen bestens präpariert. Die Spitzel konnten also von draußen wahrnehmen, was drinnen in den Zimmern geschah. In diesem Hotelzimmer 317 des Beau Rivage ist Barschel in der Nacht vom 10. zum 11. Oktober 1987, wie wir schon sagten, gestorben und am nächsten Morgen, am 11., tot aufgefunden worden.